Ich lese uns aber trotzdem, und zwar wegen dem Zusammenhang. Da ist geistlich bestehen teilweise wichtige Zusammenhänge, möchte ich doch das Kapitel 20 nochmals ganz praktisch lesen. Und zwar ab Kapitel 7, von 7 bis zum Ende. Das war nach dem tausendjährigen Reich. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, um die Heiden zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und es fiel Feuer vom Himmel herab und verzehrte sie, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Es wurde kein Platz für sie gefunden, und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand, gerichtet. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und zwar, wir haben hier vielleicht die ernsteste Stelle der ganzen Bibel. Und zwar, wir haben hier die Beschreibung des Endgerichtes. Das heißt, wir haben hier die Hölle. Wir haben hier den Feuersee. Und wir haben hier das letzte Gericht. Wir müssen uns etwas vergegenwärtigen, wenn man solche Bibelstelle liest. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen dem, was man als Mensch empfindet, und zwischen dem, was die Bibel sagt. Bei solchen Fragen darf man nicht beginnen, menschlich zu denken. Da darf man nicht humanistisch denken, nicht letztendlich einfach anfangen, sein Menschsein einzuschalten, sondern muss man sich ganz stur an die Schrift halten. Weil etwas ist ganz klar, was in der Ewigkeit passiert, das weiß nur der, der aus der Ewigkeit gekommen ist, nämlich der Herr Jesus. Und das ist letztendlich so, nur Gott kann uns das offenbaren. Wir wissen gar nichts von der Ewigkeit. Die Bibel sagt ja in Johannes 1,18, dass wir vor Gott gar nichts wissen, wenn der Herr Jesus es nicht geoffenbart hätte. Genauso wissen wir nichts von der Ewigkeit. Wir wissen nichts vom Himmel, wir wissen nichts von der Hölle. Es gibt einen Vorhimmel, es gibt eine Vorhölle, es gibt eine richtige Hölle und es gibt einen richtigen Himmel. Das alles aber sind Dinge, die wir nur aus der Offenbarung Gottes kennen. Wir haben da kein Gespür dafür. Wir können da auch keine Aussage machen. Wir können nur das feststellen, was der Herr Jesus sagt. Und das möchte man heute Abend tun, möchte nicht spekulieren. Sondern wir möchten uns ganz, ganz stur an die Schrift halten und einfach das in seiner ganzen, ich sag's einmal, Schrecklichkeit und Heiligkeit einfach stehen lassen. Das ist interessant, ich habe jetzt die Idea Spektrum gekriegt und dort steht jetzt wieder drin, das ist ja immer das Gleiche, dort kommen die Diskussionen. Jetzt diskutieren die Theologen, ob der Rudolf Augstein in der Hölle ist. Und das kann man ja diskutieren. Biblisch kann man eine klare Aussage hier dazu treffen. Bloß, wenn man dann sieht, wie die sich windet, da wird es dir schlecht fast. Selbst ein gläubiger Theologe, der dann noch genannt wird, der windet sich auch. Er hat eine viel klare Stellung wie der andere, aber trotzdem so schummi. Du kannst zwar rauslesen, ja, er müsste eigentlich in der Hölle sein. Das kannst du rauslesen, aber so ganz, ganz astreich nicht. Die Bibel ist da ganz anders. Und zwar, ich möchte es nur mal ganz, ganz klar vorab betonen. Die Bibel sagt was ganz, ganz glasklares. Da kann man überhaupt nicht irren. Da ist ein Irrtum ausgeschlossen. Da gibt es überhaupt gar keine Möglichkeit, dass es anders sein könnte. Sie sagt was glasklares in unserem Text. Das möchte ich mal rausgreifen, um es gleich vorab zu betonen. Sie sagt eindeutig und unzweideutig, wenn jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben ist, dann geht er in den Feuersee. Das ist keine Frage. Also, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist das Kriterium. Sie müssen etwas sehen. Römer 9, 27. Im Hebräerbrief mit das herrlichste Kapitel der ganzen Bibel ist Hebräer 9, wo ausführlich die Erlösung durch den zweiten hohen Priester, durch Jesus Christus, dargelegt wird, wo ganz klar beschrieben wird, wie dieses vollkommene Opfer gebracht wurde durch das Blut Jesu, was das bewirkt, wie es praktisch vom Gesetz gefordert ist, wie durchs Gesetz gefordert wird, dass durch Blut gereinigt wird und diese wunderbare Erlösung. Aber dann sagt Vers 26, ich fange da schon mal an, denn sonst hätte er vielmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal erschienen in der Vollendung der Weltzeiten. Da steht im Griechischen der Äonen, der göttliche Zeitalter, zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Und da steht im Griechischen das Wort für Schlachtopfer. Also er sagt hier ganz klar, der Text, einmal am Ende der Weltzeit, wenn auch die Äone endet, wenn die göttliche Zeitalter zu Ende geht, und die Bibel nennt es die Vollendung der Äone, das ist hochinteressant. Wenn man manchmal sagt, ja, es kommen jetzt nur viele, 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 viele Äone und sie geht 50 Millionen Jahre, wo ich sage, hier steht, dass wir ganz nah an der Vollendung bereits der Äone sind. Also ich möchte heute aber nicht über Zeitalter reden, biblisch, aber er sagt ganz klar, und der Herr Jesus ist der Schlusspunkt auch dieser Zeitalter und das ganze Ziel ist letztendlich durch sein Opfer die Sünde letztendlich zu regeln. Es wird aber erklärt, unser Gewissens dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Das heißt, er kam einmal und der Mensch muss einmal sterben. Man sieht hier, das sind einmalige Chancen für einen Mensch. Der Mensch muss absolut einmal sterben. Ich hab einen Kassier, der war ein bisschen Spötter. Und wo ich zum Glauben kam, manchmal war er auch ernst, konnte ich mit ihm vernünftig reden, aber oft hat er gespottet. Und er hat einmal zu mir gesagt, weißt du, mein Großvater hat immer gesagt, wenn die Sterberei aufhört, dann kommen wir auch noch dran. Und er hat eine große Wahrheit ausgesprochen. Der Tod ist um Menschen bestimmt. Es gibt nur eine Generation, bei der es anders ist, nämlich die Gläubigen, die leben zur Zeit Jesu. Wahrscheinlich die einzige Generation, die nicht sterben muss. Aber alle anderen Menschen gehen in den Tod und werden sterben. Und sie sagt hier, es ist um Menschen bestimmt, von Gott verordnet, einmal zu sterben. Das heißt, jeder muss sterben, danach aber das Gericht. Und das sagt die Bibel überhaupt. Es ist ausgeschlossen, der Tod führt zum Gericht. Das Ende des menschlichen Todes ist das Gericht. Jetzt wissen wir ja von der Bibel, die Bibel sagt ganz klar, vom Herr Jesus her, wer nicht glaubt, wird nicht gerichtet. Das heißt, wenn ein Mensch zum Glauben an den Herr Jesus kommt, geht er nicht in dieses Gericht. Sondern er ist erlöst, er ist gewaschen im Blut Jesu, er geht in den Himmel. Er wird dann nochmals beurteilt, das ist eine andere Form von Gericht. Dieses Wort Bematos, Preisrichterbühne, bedeutet, dass er wie bei einem Wettkampf beurteilt wird. Das heißt, sein Leben wird beurteilt. Aber er ist gerettet durch Jesu Blut. Und jetzt sehen wir hier, die Märtyrer, das haben wir ja vorher in der Offenbarung gesehen, die stehen vorher auf, die Märtyrer aus der Trübsal, vermutlich Juden. Und dann kommt der Punkt, und das muss uns klar sein. Es gibt einen Punkt, wo jeder Mensch, der jemals über diesen Erdboden gegangen ist, auferstehen wird. Friedrich der Große hat ja gemeint, dass er nicht auferstehen wird. Er will da nicht auferstehen, man wird ihn nicht fragen, aber er wird auferstehen. Es wird jeder Mensch auferstehen. Und zwar jeder Mensch, der nicht erlöst ist oder nicht zu diesen aus der ersten Auferstehung gehört, zu diesen Geretteten aus der Trübsalzeit, die vom tausendjährigen Reich auferstehen, jeder Mensch, der dann noch übrig ist, die sind ja alle im Totenreich, erinnert euch an die Skizze, die sind ja alle nur im Totenreich. Alle Gestorbenen sind heute im Totenreich, in der Vorhölle und wartet auf die Auferstehung. Die Gläubigen sind im Vorhimmel und wartet auf die Entrückung, ist was ganz anderes. Aber hier ist ein Punkt, wo das Paradies durch die Entrückung geleert ist. Das Paradies ist das zweite Mal geleert durch die Auferstehung dieser Märtyrer aus der Trübsal, das Paradies ist ganz leer dann. Und jetzt ist so, jetzt ist noch, die Vorhölle ist noch voll. Da sind ein Haufen Menschen drin. Und diese Menschen, die werden alle auferstehen. Die werden alle auferstehen zu einem ganz bestimmten Zweck, um vor diesen großen weißen Thron zu treten. Das ist das, was man im Altdeutschen das jüngste Gericht nennt. Das heißt, werden alle Menschen auferstehen müssen und vor das Angesicht Gottes treten. Ob jemand will oder nicht. Und die Szene, was dann passiert, ist unser Text für heute Abend. Wenn man das sich jetzt einmal anguckt, die Bibel sagt hier, ich sah einen großen weißen Thron. Und hier haben wir jetzt bestimmte Fakten. Wenn man Offenbarung 5, Vers 6 bis 10 sich anguckt, dann sieht man etwas. Dort ist wiederum ein Thron. Und zwar dort heißt es, ich sah, die Parallele, beides Mal wird der Thron gesehen. Ist also visionär, beides Mal. Es wird der Thron gesehen. Und dann heißt es, ich sah und siehe in der Mitte des Thrones unter vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam, nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und jetzt beginnt Anbetung. Jetzt wird anbetet, und zwar für das, was geschehen ist. Und dort heißt es, du hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Und das ist der entscheidende Punkt. Jeder Mensch wird dem Herr Jesus begegnen. Und jeder Mensch wird vor den Thron Gottes gestellt werden. Aber das sind zwei ganz krasse Unterschiede. Die sind so krass, wie man sie nicht mehr krasser gestalten könnte. Einmal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann begegnet er dem Herr Jesus als dem Lamm Gottes, so wie es hier geschrieben steht, in Offenbarung 5. Er trifft das Lamm Gottes, das in der Mitte des Thrones Gottes ist, und der Thron Gottes hat für ihn kein Schrecken mehr, weil er durchs Blut Jesu mit dem Vater versöhnt ist. Der Thron Gottes hat kein Schrecken mehr. Das zweite Mal, in der Offenbarung 5 wird der Herr Jesus ja dargestellt als der Löwe von Juda oder als das Lamm Gottes. Wenn er das Lamm Gottes nicht will, wird er ihm wieder begegnen, als dem Richter, als dem Löwe von Juda. Und dann plötzlich ist der Thron nicht mehr die Stätte, wo er Gnade findet, sondern dann ist dieser Thron die Stätte, wo er gerichtet wird. Im letzten Gericht. Und dann ist dieser Thron ein Ort des Schreckens für ihn. Das muss man einfach sehen. Der Mensch hat die Wahlmöglichkeit. Entweder kriegt das Lamm Gottes und der Thron der Gnade, oder er kriegt den Löwe von Juda und den Thron des Gerichtes. Er hat da volle Entscheidungsfreiheit. Der Mensch entscheidet sich fürs Erste oder fürs Zweite. Und wenn der Mensch sich entschieden hat in diesem Leben, dann sagt die Bibel, dann kommt der Tod, wenn er stirbt, und danach das Gericht. Das heißt, mit dem Eintritt des Todes ist bestimmt, vor welchem Thron er tritt. Es muss klar sein. Es ist absolut vorherbestimmt. In dem Moment, wenn jemand stirbt, ist es klar, vor welchem Thron er stehen wird. Nie mehr vom Thron der Gnade, sondern er wird vom großen weißen Thron stehen, vor dem, was hier passiert. Das Lamm, das geschlachtet ist für unsere Sünder, Johannes 1, 29, siehe das Lamm Gottes, das hat er ausgeschlagen und dafür geht er vor der großen weißen Thron. Offenbarung 20, 11 sagt ganz klar, jetzt wird dieser Thron praktisch, der ist da. Es wird hier etwas aktiv. Und die Bibel sagt, es ist ein weißer Thron. Wenn wir jetzt ins Alte Testament hineingehen, dann sehen wir plötzlich etwas. Und zwar, das war immer letztendlich von Gott her, das, was er dem Menschen vor Augen gestellt hat. 2. Mose 26, 1. Wenn ein Jude zum Volk Israel gehört hat, dann war er daran gewöhnt. Wenn jetzt aber ein Heide gekommen ist, dann hat er sich gewundert. Er kam zum Heiligtum des Gottes Israels und plötzlich hat er etwas gesehen. Er hat mitten im Dreck der Wüste, und Wüste ist dreckig, Wüste ist staubig, mitten im Dreck der Wüste war plötzlich etwas, das hat ihn völlig verwundert. Etwas Schneeweißes. Nämlich der Zaun der Stiftshütte. Und in diesem Schneeweißen hat er gewusst, da drin ist die Gegenwart Gottes. Und da gab es nur eine Tür, nur einen Weg. Und der Jesus sagt, ich bin die Tür. Es gibt bloß einen Weg in den Himmel. Und so hat der Heide gesehen, da ist weiß, da ist die Forderung von Gottes nach Reinheit. Das stand auf erzernen Füßen, erzig Gericht. Das heißt, die ganze Symbolik, auch was ein Mensch gesehen hat, war klar, Gott will Reinheit. Und weil Gott Reinheit will, gibt es nur einen Weg. Und der geht durch diese Tür, durch Jesus Christus. Und das ist genau das Gleiche, was hier der große weiße Thron symbolisiert. Er ist weiß. Er zeigt, Gott will Reinheit. Und bei diesem Thron, wisst ihr, das ist ja das Drama. Da geht es nur um eine einzige Frage, ob ich im Buch des Lebens bin oder nicht. Und die Frage, ob ich im Buch des Lebens bin, hängt davon ab, ob Johannes 13, 8 geschehen ist oder nicht. An dieser Frage entscheidet sich das Buch des Lebens. Und zwar, das sagt die Bibel ganz klar. Als Petrus sich nicht waschen lassen will, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Das heißt, entweder bin ich gewaschen im Blut des Lammes, ich bin ein Gotteskind, ich gehöre Gott dem Vater durch Jesus Christus und habe mir die Sünde abgewaschen, dann ist etwas passiert. In der Sekunde bin ich rein. In dem Moment gilt das Weiße für mich. Das heißt, ich muss nicht vor ein großer weißer Thron, wo das geregelt wird, sondern geregelt hat es das Blut Jesu für mich. Und das ist einfach ein Fakt. Das will Gott, ist die Bedingung. Es geht hier bei diesem großen weißen Thron nur um eine Frage, ob ein Mensch gereinigt ist in Jesu Blut oder nicht. Ist er gereinigt in Jesu Blut, dann ist er letztendlich bei Jesus teilhaftig, dann gehört er zum Reich Gottes, dann ist er im Buch des Lebens eingeschrieben, dann ist alles in Ordnung. Ist er das nicht, ist aus. Er kann machen, was er will. Er geht vor den Thron und wir werden nachher sehen, was vor diesem Thron passiert. Und dort wird die Tatsache erschreckend, ich sage es einmal ausdrücklich, erschreckend herauskommen. Eine furchtbare Tatsache, lesen uns Hiob 14. Dort wird etwas sichtbar werden, vor diesem großen weißen Thron. Wisst ihr, was da sein wird? Das wird der schrecklichste Ort sein im Universum. Wisst ihr, warum? Danach wird es die Hölle sein. Aber hier, zu dem Zeitpunkt, wird es ein furchtbarer Ort sein. Wisst ihr warum? Weil die ganze Sünden der Menschheit werden hier letztendlich aufgerollt. Da wird aus den Büchern wird geschrieben, was die Menschheit getan hat. Da wird geschrieben, wie sie gesündigt hat. Da wird geschrieben, wie sie betrogen hat, wie sie gelogen hat, wie sie gemordet hat, wie sie bösartig war, wie sie Gott ins Angesicht gelästert hat, wie sie okkult war, wie sie verderbt war. Es wird alles rauskommen. Es wird ein furchtbarer Ort sein. Vor dem großen weißen Thron wird alles ausgebreitet. Es wird furchtbar sein. Wisst ihr, wenn man sagt, hey, na, Gericht, das Gericht wird etwas Schreckliches sein. Wenn man plötzlich alle seine Sünde sieht als Mensch. Alles, was man getan hat. Jeden Dreck. Und du hast keinen Schutz mehr durch Jesu Blut. Das sind lauter Ungerettete. Du hast keinen Schutz. Du hast keine Rettungsmöglichkeit mehr. Jetzt bin ich hilflos diesem furchtbaren Gericht ausgeliefert. Und dann sieht man das hier. Der Mensch vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit, ist voll Unruhe, wie eine Blume blüht er, verwelkt, gleich einem Schatten flieht er, hat keinen Bestand. Und über einen solchen tust du deine Augen auf und gehst mit mir ins Gericht. Gibt es einen Reinen unter den Unreinen, keinen einzigen? Jetzt kommt plötzlich diese Brutalität der Verderbtheit, so wie es dann Kapitel 15, Vers 14 nochmal steht. Wie kann der Sterbliche den Rein, der vom Weibe geborene, gerecht sein? Und am Schluss sagt er, wie sollte es denn der Abscheuliche, das ist der Name für den Mensch, der Verdorbene, der Mensch sein, der Unrecht wie Wasser säuft? Das ist kein schöner Ausdruck. Man sieht hier, wie Gott den Menschen beurteilt. Diese ganze Verdorbtheit kommt raus in diesem großen weißen Thron. Das nächste, was rauskommt, das ist, ich habe es heute Abend gelesen, das ist dramatisch eigentlich. Und zwar, wenn man jetzt einmal 1. Mose 4 sich anguckt, das steht jetzt nicht auf dem Zettel, wenn man 1. Mose 4 sich anguckt, dann sieht man eigentlich was Furchtbares, nachdem der Sündenfall passiert ist. Gott hat den Erdboden verflucht und jetzt siehst du plötzlich der erstgeborene Kains, das ist unser Stammvater. Adam ist unser erster Stammvater, aber wir sind nicht unbedingt Kinder Adams von seiner Schöpfung her, weil dort war er in Ordnung, sondern wir sind praktisch Folgen des Sündenfalls von Adam. Und die Folge des Sündenfalls siehst du bei Kain. Du siehst bei Kain, er kann Gott nicht ins Angesicht sehen. Du siehst, wie er neidig, beleidigt, wütend ist, Vers 5. Du siehst, wie sein Angesicht sich senkt. Du siehst, wie er nicht Gutes tut. Du siehst, wie die Sünde ihn packt. Du siehst, wie er seinen Bruder totschlägt. Du siehst, wie Gott ihn stellt. Jetzt guck mal her, das ist für mich der Hammer, was hier passiert. Ich habe es früher immer überlesen. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Und zwar, als Gott Adam und Eva stellt und sagt, was habt ihr getan? Habt ihr von diesem Baum, von dieser Frucht gegessen? Dann laviert sie zwar rum. Also Adam sagt, die Frau war's. Die Frau sagt, die Schlange war's. Das ist mir gewöhnt. Aber bei Kain, beim erstgeborenen Adams, bricht der Sündenfall das erste Mal in seiner Wirkung durch. Und er lügt hemmungslos Gott ins Angesicht. Brutal. Hier fragt ihn Gott, was ist mit deinem Bruder? Wer lügt? Er lügt, dass sich die Balken biegen. Er sagt, ich weiß es nicht. Also man sieht hier, wie die Sünde durchbricht. Und das, was hier bei Kain beschrieben wird, das hat sich über die ganze Menschheit erstreckt. Es heißt hier, du sollst verflucht sein vom Erdboden hinweg. Und jetzt sieht man, Kain rebelliert auch dann nur gegen Gott. Und dann siehst du plötzlich die Kinder Kains, was dann passiert. Und dann siehst du die ganze Palette. Du siehst, was eine riesige Rolle in der Sündenszene spielt. Jubal, du siehst Musik. Du siehst Tubal Kain, du siehst Eiser Erz, Waffe. Also das, wo die Menschheit dann sich furchtbar weiterentwickeln wird. Und dann siehst du, was ein Lamech sagt. Er sagt, Kain wurde siebenfach gerecht, ich 77-fach. Du siehst diesen Fluch der Sünde, wie das immer schlimmer wird. Und das wird das sein, was vom großen weißen Thron letztendlich vor Gott her rauskommt. Das wird alles da sein. Das wird schrecklich sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas, wie das wirken wird. Jetzt müssen wir etwas her. Wisst ihr, der Mensch wird hier nicht als verstopfter Sünder stehen. Der wird zusammenbrechen. Und zwar, jetzt muss man sich mal vorstellen. Ich habe es einmal studiert. Der Jesaja war ein frommer Mann, der Gott gedient hat. Jesaja war ein frommer Mann, der Gott gedient hat. Und Jesaja 6, Vers 1, tritt er in die Gegenwart Gottes. Das heißt, Gott begegnet ihm jetzt. Selbst dem alttestamentlichen Heiligen, der Gott gedient hat. Und wenn man das einmal in Ruhe sich anguckt, dann siehst du plötzlich etwas, als Gott proklamiert, dass er dreimal heilig ist, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, und das trifft dann das dreimal heilig, der Mensch in Geist, Seele und Leib, in sein ganzes Sein, die Heiligkeit Gottes trifft ihn auf allen Ebenen, und dann siehst du etwas. In dem Moment bricht dieser Jesaja, dieser fromme Mann zusammen, Und schreit in Vers 5, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das auch unreine Lippen hat. Das heißt, in dem Moment bricht seine ganze Sündhaftigkeit heraus. Und was hochinteressant ist, wir sehen, wo sein Schwachpunkt war. Jesaja war kein Mann der Sünde, der Tat. Er hat keine Tatsünde begangen, sondern mit der Lippe gesündigt. Ich voll verstehe, das ist auch mein Schwachpunkt. Das heißt, er hat mit dem Mund gesündigt. Und in dem Moment, wie er in die Gegenwart Gottes kommt, bricht die ganze Sünde im Bewusstsein hervor. Furchtbar. Die Heiligkeit Gottes lässt die Sünde richtig, richtig rauskommen. Brutal rauskommen. Was glaubt ihr, was vom großen weißen Thron passiert? In dieser Heiligkeit Gottes, da wird alles rauskommen. Die Menschen werden zusammenbrechen innerlich. Das kann man sich nicht vorstellen. Da wird auch ein Adolf Hitler. Da werden die ganze Größe dieser Welt, die Terroristen, ich sag's mal, die Gewaltherrscher, da wird auch letztendlich ein Nebukadnezar, da werden alle die Gewaltherrscher dieser Erde, die werden zusammenbrechen. Und die noch so, ich sag's mal, großartig waren, Augstein hat auch gesagt, er glaubt nicht, dass jemand aufersteht. Er wird auferstehen. Er wird auferstehen und Gott wird ihm seine Sünde vorhalten, genau in diesem Gericht. Das ist überhaupt keine Frage. Und das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen. Es ist Gottes Programm, wenn die Heiligkeit, wenn die Gegenwart Gottes kommt. Sieh mal Daniel 7, Vers 9, was heißt? Solches sah ich, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Kleid war schneeweiß, die Haare seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron war ein Feuerflammen, seine Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich. Und dann heißt am Schluss, das Gericht setzte sich, die Bücher wurden aufgetan. Das ist ein anderes Bild von dem, was wir hier sehen. Und das sieht man letztendlich, wenn der Hochbetagte, wenn Gott der Vater sich setzt, dann wird das symbolisiert, das ist ja jetzt eine Bildersprache, dann siehst du das schneeweiße Kleid, der weiße Thron, die Reinheitsforderung Gottes, wird radikalen Menschen gegenübergestellt. Und er wird gemessen werden von seiner dreckigen Sünde, an dieser heiligen Reinheit, dieser weiße Gegenwart Gottes wird er gemessen werden, der wird zusammenbrechen, haltlos. Haltlos, da gibt es keinen Halter mehr, es wird etwas Furchtbares sein. Ein ganz kleiner Vorgeschmack, jetzt möchte ich nochmals betonen, ein kleiner Vorgeschmack sehen wir in Offenbarung 1, Vers 12. Wir haben hier etwas Wunderbares. Wir haben den Lieblingsjünger Jesu, der an der Brust Jesu lag, der Vertrauteste, der viel vertrauter mit dem Herr Jesus war wie ein Petrus. Der wahre Jünger, sage ich einmal, der Johannes, der auch die Offenbarung schreiben durfte, aber als er dem Herr Jesus begegnet, da passiert etwas. Vers 12. Ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich die sieben goldenen Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, begleitet mit einem Gewand, das bis an die Füße reicht und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Haupt, mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, seine Augen wie Feuerflammen, seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er wird erklärt und dann heißt Vers 17, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Man sieht hier etwas. Der Herr Jesus erscheint in seinem Auferstehungsleben. Und er erscheint noch in Gnade. Er wendet sich gnädig seinem Lieblingsjünger, seinem Knecht als der Auferstandene zu. Und die Gegenwart Jesu ist von seiner Heiligkeit, weil er jetzt der Auferstehungsleben hat, von seiner, ich sag's einmal, Reinheit, sein Haupt ist jetzt vollkommen weiß, ist so schrecklich, ist so erschütternd, dass ein Johannes zusammenbricht. Jetzt stellt euch mal vor, und jetzt geht der ungerettete Sünder, der das Blut Jesu nicht kennt, geht in die Heiligkeit Gottes des Vaters vor den großen weißen Thron, wo so eine Heiligkeit ist. Und Gott ist ja so heilig und so rein, dass er in Wirklichkeit im unzugänglichen Licht wohnt, wo nicht einmal Engel, niemand hinkommt. Und diese Heiligkeit trifft jetzt den dreckigen Sünder. Da wird es einen Zusammenbruch geben, der unbeschreiblich ist. Es wird unbeschreiblich sein, was hier vor diesem großen weißen Thron passiert. Aber wenn es etwas Furchtbares gibt, dann wenn ein Mensch vor diesem Gericht erscheinen muss. Und ich denke einfach, wenn die Menschen wüssten, dass das ihnen blüht, dann würden sie sich bekehren. Und zwar heute, nicht gestern, sondern heute. Also ich sage es euch ganz ehrlich. Ich habe mich nicht bekehrt, weil ich den Sinn des Lebens gesucht habe. Ich habe mich nur aus einem einzigen Grund bekehrt. Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht durch den Heiligen Geist, dass ich in die Hölle fahren werde. Ich habe mich bekehrt aus Angst vor der Hölle. Und da bekehrst du dich nämlich richtig. Da bekehrst du dich grundlegend bis in die Wurzeln deines Lebens. Da gab es keinen Kompromiss. Ich musste sicher sein. Hü oder hot, entweder oder. Und da bekehrst du dich radikal und suchst den Herr Jesus und suchst das Blut Jesu und suchst die Lösung, die Reinigung von deiner Sünde. Du suchst es. Wenn man das hier sieht, dann sieht man, dass es einen Grund gibt, sich zu fürchten. Man sieht sogar, dass Himmel und Erde flieht. Also es wird furchtbar sein. Es wird so sein, dass sogar die Elemente flieht. Das wird so eine Heiligkeit sein. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt marschieren die Menschen auf mit ihrem Dreck. Jetzt heißt es, Vers 12, ich sah die Toten, kleine, große, vor Gott stehen. Es wurden Bücher geöffnet. Ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben ist. Man sieht hier, ich habe es nur noch zum Nachlesen aufgeschrieben, wie die Elemente fliehen, da könnt ihr es nachlesen. Wenn Gottes seine Heiligkeit kommt, dann fliehen die Elemente. Das heißt, da kann sich kein Himmel und keine Erde mehr halten, dann wird es schrecklich. Man sieht auch 2. Petrus 3, 7, Offenbarung 16. Sobald Gott beginnt zu handeln, fliehen sogar die Elemente. So schrecklich wird es sein. Weil jetzt guckt mal die Elemente her. Wir können jetzt nicht einmal gegen das Feuer und gegen das Wasser wehren. Wir sind da nichts. Und selbst diese gewaltige Schöpfung flieht in dem Moment, wenn der dreimal heilige Gott auftritt. Was denkt er, was mit dem kleinen Mensch passiert, wenn er vor dem großen weißen Thron steht? Das kann man, ich kann mir das nicht ausmalen. Das wird sowas Furchtbares sein. Also, ich denke da lieber nicht dran. Die restliche Tote steht auf. Offenbarung 20, Vers 5. Dort steht geschrieben, die übrigen der Toten aber wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das heißt, die restliche Tote, also der Rest vom Totenreich, alle gestorbenen, nicht bekehrten Menschen sind in diesem, ich sag's einmal, Gefängnis, in dieser Vorhölle gefangen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn man sich das jetzt in Ruhe anguckt, sagt die Bibel ganz klar, es gibt hier bloß ein Kriterium und das ist das Entscheidende, und zwar das Buch wird jetzt geöffnet. Und zwar, es wird das Buch des Lebens geöffnet. Jetzt müssen wir uns das angucken. Das Buch des Lebens spielt eine riesige Rolle. 2. Mose 32, 32. Ist wieder leicht zu merken. Er sagt hier, und zwar Mose, wieder ein Knecht Gottes, so vergib ihnen doch ihre Sünde. Wo nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Selbst Mose wusste, dass es ein Buch des Lebens gibt. Er wusste, es gibt ein Buch, wo Gott die Menschen einschreibt, die ihm gehören. Das heißt, es war schon alttestamentlich. Wenn man hier jetzt den Psalm 69, 29 sich anguckt, und zwar, das ist ein entscheidender Punkt. Es geht immer um diesen einen zentralen Punkt. Psalm 69, 29. Tilge sie aus dem Buch des Lebens, sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Und zwar, da redet Gott letztendlich über die Sünder, über die Gottlosen. Und er sagt ganz klar, sie sind nicht eingeschrieben mit den Gerechten, sondern eingeschrieben sind nur die, gewaschen sind im Blut des Lammes. Die anderen sind nicht eingeschrieben. Das ist einfach Tatsache. Die Bibel spricht hier unzweideutige Sprache, sie lässt überhaupt keine Zweifel aufkommen, da brauchen wir nicht spekulieren. Das ist einfach das, was die Bibel eindeutig lehrt. Philipper 4, Vers 3. Hier redet Paulus über seine Mitarbeiter und er klassifiziert sie, er beschreibt sie. Er sagt, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, St. Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Name im Buch des Lebens ist. Wisst ihr, die Christenheit hat sich schon verändert. Also ich habe in meinem kleinen Liederbüchle, habe ich extra ein Lied rausgeholt. Das kommt, wenn ich es richtig weiß, in Jesu Name 2, dem Roten. Und das hat die Gläubigen früher gesungen. Da müssen wir gucken, was sie heute für einen Unsinn singen. Was die neue, auch gleich Lieder, was so Unsinn ist teilweise. Das ist völlig Unsinn, was da gesungen wird. Ich lese euch mal vor, was die gesungen haben. Haben wir auch gesungen aus voller Brust. Dort heißt es, mich verlangt nicht nach Schätzen, nicht nach Silber und Gold. Mich verlangt nur zu wissen, ob mein Heiland mir hold. Meine Seele ist rastlos, um Gewissheit sie fläht, ob im Buche des Namens wohl auch mein Name steht. Refrain lautet, dass mein Name dort stehe, nur um dieses ich flehe, dass im Buche des Lebens auch mein Name stehe. Das hat sich die Leute dreht. Vers 2. Meine Sünden sind viele wie der Sand an dem Strand, doch ich mächtig zu helfen meines Heilandes Hand. Wer auch blutrot die Sünde, soll sie werden wie Schnee. Darum komme ich und frage, ob mein Name dort stehe. Dritter Vers, O Jerusalem droben, Stadt von Golde erbaut, von dem ewigen König ihm erkoren zur Braut, wo die Harfen ihm rauschen, wo der Kummer vergeht, Halleluja, ich weiß, dass mein Name dort steht. Und das hat die Gläubigen umgetrieben. Die haben sich letztendlich darum dreht, ob sie im Buch des Lebens steht. Wisst ihr, da redet halt kein Mensch mehr drüber. Das ist für die Leute ein Anstoß. Man macht ihnen Zirkus und Theater und darum geht auch das Christentum zugrunde. Wenn man verrät das Evangelium. Das Evangelium ist was ganz einfach. Es geht beim Evangelium nicht um den Sinn des Lebens. Es geht um Evangelium nicht, dass ich sinnvoll lebe, dass ich glücklich werde oder sonst was. Es geht beim Evangelium eiskalt darum, ob ich in die Hölle komme oder nicht. Das ist alles. Es geht beim Evangelium nur darum, dass ich im Buch des Lebens eingeschrieben werde. Aus. Das ist letztendlich Fakt. Und um das geht's.
Das muss man deutsch sagen, das muss auch die Leute sagen, wenn er sagt, bist du fromm. Das heißt, es ist völlig wurscht, ob ich fromm bin. Entschuldigung, der Ausdruck. Aber es geht letztendlich nicht darum, was ich bin, sondern es ist die Frage, was mit dir ist. Wenn du nicht gewaschen bist im Blut des Lammes, wenn du nicht im Buch des Lebens stehst, gehst du verloren, du gehst in die Hölle. Das muss man den Leuten sagen. Darum habe ich mich so geärgert, wo ich das gelesen habe mit oder was geärgert? Geärgert ist gar nicht der richtige Ausdruck, das kann man gar nicht beschreiben, wenn du das liest. Wo ich das gelesen habe von dem Rudolf Augstein, der ist ein Gottesleugner gewesen, der hat gelästert, hat gesagt, hat sich voll gegen Gott gestellt, da brauchst du nicht mehr überlegen. Und das ist das, was die Christenheit umgetrieben hat, die hat das gewusst, das war das Bewusstsein der Christenheit. Jetzt kommen wir zum heiklen Thema. Wir müssten ja einen Spruch nachschreiben, unsere Stirnseite oben. Immer wenn die Gläubigen einen Spruch raussuchen, dann weißt du, wo sie steht. Je nachdem, was jetzt für ein Spruch rausgesucht wird, kann ich dir sagen, wo die Gemeinde steht. Kommt da so ein Sprüchchen, wo dem Sälchen wohltut? Na, Sälchen, in Anführungszeichen, mit E geschrieben, also nicht mit E. Dass der Seele wohltut, dann kannst du davon ausgehen, na, ist schon wieder was passiert. Oder steht da nachher eine Botschaft, dass ein Fremder reinkommt, mit Einblick sieht er, was ist passiert. Jesus ist gekommen, die Sünder selig zu machen, zu retten. Ist das? Also haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das heißt, was sieht er? Wisst ihr, das sind so Dinge, wo du letztendlich, wie soll ich es nennen, wo du Flagge zeigen musst, was dich umdreht als Gläubiger, was treibt dich um? Jetzt kommen wir nicht zu einem ganz heiklen Thema. Das ist ja immer das, wo theoretisiert. Wisst ihr, es wird auch über die Hölle theoretisiert. Die eine kommt und theoretisiert über die Hölle. Und wir sagen, da brauchst du nicht theoretisieren. Der Ort ist so schrecklich, dass der Jesus gesagt hat, wenn die Hölle wird so schlimm sein, dass es besser ist, du rechst dir bei lebendigem Leben auch raus, als dass du gefährdet wirst. Und genauso die Verlierbarkeit oder die Unverlierbarkeit des Heils, da wird theoretisiert. Das ist ganz einfach, am Schluss wird man sehen. Aber die Bibel gibt eine ganz klare Aussage, Offenbarung 3, Vers 5, und da kennen wir sämtliche Brüder und sämtliche, sage ich mal vorsichtig, Andersdenkende, können sie mir erzählen, was sie wollen, das ist mir völlig egal, die Bibel gibt eine ganz klare Aussage. Wenn das hier steht, dann ist das für mich Tatsache und da kann jeder lehren, was er will, interessiert mich nie mehr. Da steht eindeutig, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern begleitet werden. Ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer aber nicht überwindet, das ist doch die logische Schlussfolgerung, der wird getilgt aus dem Buch des Lebens. Da brauchen wir gar nicht schwätzen. Und Abraham sagt schon, tilge mich aus deinem Buch. Man kann gelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Also ist das Heil auch verlierbar. Da brauchen wir gar nicht reden. Da brauchen wir gar keine Theologie. Die Bibel ist so geschrieben, dass man sie ohne Theologie versteht. Wenn man nur glaubt, was wirklich geschrieben steht, da steht ganz klar, man kann auch verloren gehen als Gläubiger. Nur das hier zum Buch des Lebens. Offenbarung 13, Vers 8, ganz, ganz wichtiger Punkt. Da redet die Bibel, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Das ist ja klar, das Buch des Lebens ist das Buch unseres Herrn Jesus Christus, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt. Jetzt gibt es hier bestimmte wichtige Dinge. Offenbarung 17, Vers 8 greift ein ganz ähnlicher Gedanke auf. Hier sagt Offenbarung 17, Vers 8, deren Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann ist was ganz einfach. Weil Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird, trägt er jeden Menschen in dem Buch ein. Und wer sie nicht bekehrt, wird aus diesem Buch getilgt. So einfach ist es. Wie das dann geht, beschreibt sie nicht. Aber sie sagt letztendlich hier, die nicht drin steht. Das kann man natürlich sagen, wahrscheinlicher ist, dass wenn man sich bekehrt, dass man eingetragen wird. Das Bibel beschreibt es nicht. Sie sagt nichts dazu. Das lassen wir einfach hoffen. Es gibt eine rührende Geschichte. Da hat ein Prediger in Afrika hat gepredigt über das Buch des Lebens. Und da war ein eifältiger Eingeborener. Und der hat nichts verstanden. Und wo die Botschaft kam, dass er im Buch des Lebens durch Jesus stehen musste, dann ist ihm durchs Herz gegangen. Und er war erschüttert. Und als am anderen Morgen der, ich kann da voll mitfühlen, der Prediger seine Goldschnittbibel aufgeschlagen hat, jetzt hat da jemand anders seinen Namen reingeschrieben mit Kuli auf die erste Seite. Das würde mich ärgern, sage ich ehrlich. Der Prediger hat sich geärgert, hat geguckt, was steht für ein Name drin, hat sich den geschnappt. Das war genau der einfältige Eingeborene, der konnte schreiben. Er hat gesagt, was fällt dir eigentlich ein, deinen Namen in meine Bibel reinzuschreiben? Sagt er, Prediger, ich muss das tun. Ich wollte doch im Buch des Lebens geschrieben stehen. Wisst ihr, es war einfältig, aber eine Seele, die wollte wirklich. Und ob man jetzt von Anfang an drinsteht, gelöscht wird generell, wenn man sich nicht bekehrt, oder ob man hinterher eingetragen wird, wenn man sich bekehrt, ist völlig egal. Entscheidend ist, dass man am Schluss drinsteht. Um das geht's. Wenn man am Schluss drinsteht, dann kommt man nicht zum großen weißen Thron, den wir heute angucken. Wenn man aber nicht drinsteht, dann ist es eindeutig, dann geht man zum großen weißen Thron. Und die Bibel ist hier, ich sage es mal so, unzweideutig. Sie sagt in Offenbarung 21, 27, von dieser Stadt, es wird niemand in sie eingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel oder Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Also nochmal ganz klare Aussage. Es geht nur jemand in den Himmel ein, wenn er im Buch des Lebens steht. Wisst ihr, habt ihr je einen Evangelisten oder einen Prediger in den letzten 20 Jahren Prediger höre, stehst du im Buch des Lebens. Die Botschaft wird nicht mehr verkündigt. Es kommt dort der Zeitgeist. Wisst ihr, die Christenheit ist schon für Schiene gesetzt worden, wo das kein Thema mehr ist. Ist aber falsch. Also wo ich mich bekehrt habe, da war Erweckungszeit. Da haben wir das mit einer Messerschärfe gepredigt. Mit einer Messerschärfe. Haben die Leute gesagt, wenn du bist im Buch des Lebens, wenn du bist gewaschen im Blut des Lammes, dann kommst du in den Himmel, oder du bist nicht, dann kommst du in die Hölle. Das haben wir ganz klar verkündigt. Das war überhaupt kein Thema. Aber hier ist eindeutig, die Bibel sagt ganz klar, in den Himmel geht nur ein, wer im Buch des Lebens geschrieben steht. Jeder, der nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, geht in diesen Feuersee. Der tritt vor Gottes Angesicht und dann werden seine Sünden letztendlich geregelt. Es war doch passiert nämlich noch was, es werden dann andere Bücher aufgeschlagen. Aber ich möchte nochmal vorher geschwind was zeigen. Epheser 1, Vers 4. Ist euch aufgefallen, das Wort Grundlegung der Welt. Es heißt immer eingeschrieben, ab Grundlegung der Welt. Offenbarung 1, Vers 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos sehen vor ihm in Liebe. Dieses erwählt heißt nicht vorherbestimmt zu Himmel oder Hölle, sondern es heißt einfach gerufen. Gott ist außerhalb von Zeit und Raum. Das muss uns klar sein. Aus dem Grund ist auch völliger Irrsinn, es glauben dir manche Gläubige, selbst Gemeinde glauben das in ihrem Wahn, dass wenn du Sünde begehst, Das verschwindet ja im Laufe der Zeit aus deinem Bewusstsein. Du kannst es verdrängen. Dann passiert Folgendes. Dann wird dein Gewissen gehärtet, wie wenn man Brenneisen. Du kannst immer bestimmten Punkt die Sünde verdrängen. Aber es kommt was Brutales. Die Sünde ist für dich dann verblasst. Du hast sie vergessen. Du verdrängst sie. Sie geht weg für dich. Aber vor wenn sie nie weggehen wird, nie, ist vor Gott, wenn er gar keine Zeit hat. Gott hat keine Zeit. Gott ist außerhalb von Zeit und Raum. Darum ist auch müßig zu überlegen, wie lange jetzt zum Beispiel eine Äon geht oder ein Zeitalter, weil es sind nur von Gott geschaffene, gesetzte Zeitabschnitte, aber er selber ist ewig, ist außerhalb von Zeit und Raum, hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Das heißt, wenn jetzt jemand seine Sünde nicht regelt, dann ist die allgegenwärtig. Solange er lebt und solange er stirbt vor Gott und im großen weißen Thron, ist eigentlich so, ist er immer noch gegenwärtig. Das ist das Geheimnis. Gott ist außerhalb von Zeit und Raum. Die Sünde ist immer da. Und du kannst 100-mal deine Sünde vergessen haben. Das spielt überhaupt keine Rolle. Warum betet der David? Und reinige mich von den Verborgenen. Warum betet er? Erforsche mich. Zeige mir, wie ich es meine. Warum sagt der Paulus, ich bin mir nichts bewusst. Ich bin nicht gerechtfertigt. Herr, beurteile du mich. Weil nur Gottes kann vor ihm ist gegenwärtig. Und wenn man das nämlich sieht, jetzt sage ich es mal vorsichtig, dann wird man etwas, ich sag's nochmal, selber vorsichtiger mit seiner Sünde. Dann ist man sich bewusst, dass das nicht harmlos ist. Dann ist man sich bewusst, dass das auf Liehe gar nichts nützt. Sondern dass man sich stellen muss, dass man sich der Sünde stellen muss und dass man sie regeln muss durch Jesu Blut. Und dass man sie in Ordnung bringen muss und dass man letztendlich Vergebung braucht. Wenn man das nicht tut, haben wir keine Chance. Weil sie vor Gott nicht weggeht, weil Gott keine Zeit hat, ist sie gegenwärtig. Und insofern sind wir auch vor grundlegender Welt der Welt. Gott weiß, wer sich bekehren wird. Er weiß es. Und die ganze Texte meinen nicht, dass Gott jemand zum Himmel oder zur Hölle vorherbestimmt hat. Das meinen sie nicht, wenn man sie genau untersucht. Aber Gott weiß von grundlegender Welt, er weiß, was hier läuft. Wenn er außerhalb von Zeit und Raum ist, hat er das Ganze einfach im Überblick. Wie das geht, weiß ich nicht. Gott ist nicht wie mir dreidimensional. Gott ist letzte Instanz, wo man auch nicht drüber nachdenken. Aber etwas ist wichtig. Wir können hier nichts verdrängen. Und jetzt kommt was Interessantes. Das werdet ihr jetzt letztendlich weitere Bücher geöffnet. Nicht nur eins, Buch des Lebens, sondern weitere Bücher. Und das nächste Buch, das geöffnet wird, ist das Buch der Werke. Er sagt hier ganz klar, die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Das heißt, es ist alles aufgeschrieben. Ihr müsst euch das vorstellen wie eine CD. Es wird von mir und von dir eine CD gebrannt im Himmel. Es wird für jeden Menschen eine CD gebrannt. Und auf der CD ist jeder Gedanke, jede Sünde, jedes krumme Wort. Du wirst gerichtet werden nach deinen Worten, sagt die Bibel. Jedes krumme Wort, jede Tat, alles, was du getan hast, ist gebrannt. Das ist da, in deinen Büchern. Und in diesen Büchern wird es festgehalten. Und das sind die Werke. Es ist natürlich so, für die Gläubigen gibt es einen unendlichen Trost. Wisst ihr, das ist halt der Unterschied von Gläubig und Ungläubig. Hebräer 4, Vers 3. Denn die wir gläubig geworden sind, wir gehen ein in die Ruhe, wie er gesagt hat. Ich schwor in meinem Zorn, ich solle nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendet. Jetzt seht ihr was. Die Erlösung ist seit Grundlegung der Welt. Das heißt, die wirkt außerhalb von Zeit und Raum. Aus dem Grund konnte ja David durch Jesu Blut gerettet werden, weil das Opfer außerhalb von Zeit und Raum ist. Und aus dem Grund ist praktisch außerhalb von Zeit und Raum, vor Grundlegung der Welt her, jedes Werk, das ein Gläubiger letztendlich tun soll, ist bereits fertig. Unsere Werke sind fertig. Aber die Werke der Ungläubigen sind nicht fertig, sondern die tun sie aus der Sünde raus. Und diese Werke, die werden aufgeschrieben. Und was mir jetzt nochmal wichtig ist, für uns Gläubige, Hebräer 9, 26, zieht eben das Opfer auch bis zu diesem Zeitpunkt vor Grundlegung der Welt. Das heißt, in der Wurzel, Hebräer 9, 26. Nun aber ist er erschienen in der Vollendung der Weltzeiten, also der Äonen, zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Das heißt, es zieht für uns. Und vorher wird ja geschrieben und dahinter wird alles beschrieben, was dann auch heißt, dass er sonst hätte vor Grundlegung der Welt ein mehrmals leiden müssen. Er hat nur einmal gelitten mit diesem vollkommenen Opfer und hat alles getan. Es ist alles außerhalb von Zeit und Raum. Wenn das Wort Grundlegung der Welt kommt, musst du dir bewusst sein, außerhalb von Zeit und Raum. Und jetzt kommt halt das Schwierige. Was heißt Grundlegung der Welt? Das Wort heißt Katabolä. Und bei Welt steht Kosmos. Und das Katabolä heißt nicht nur Grundlegung, sondern es heißt gleichzeitig Niederwurf. Wisst ihr, was da drin steckt? Ich habe ein weltliches griechisches Lexikon nachgeschlagen, und da blieb mir die Luft weg. Da steht drin, Ausbruch einer Sünde, Ausbruch einer Krankheit, nämlich der Sünde. Als Sünde ist jetzt von mir zugesetzt. Da steht Ausbruch einer Krankheit. Das heißt, da ist der Sündefall gemeint. Grundlegung der Welt, da ist gemeint praktisch Niederwurf des Kosmos. Da ist der Ursündefall des Teufels, wo der Mensch sich angesteckt hat, mit gemeint. Und das Opfer geht auf diesen Zeitpunkt zurück. Jetzt kommt aber das Brutale. Für jeden Wiedergeborenen wirkt es vollständig. Das heißt, die Erlösung zieht bis vor Grundlegung der Welt oder ab Grundlegung der Welt seine Werke. Es ist alles fertig für das gesamte Leben. Der Mensch ist letztendlich von Gott vollkommen versorgt, wenn er erlöst ist. Aber der Ungläubige, der hat gar nichts. Der läuft hier voll ins Geschoss. Und das ist eben das Drama. Und jetzt kommt eben das Böse, jetzt kommen die Werke. Das heißt, da gibt es kein Entfliehen. Egal, was jemand getan hat, es wird kein Entfliehen geben. Ich habe hier nochmal aufgelistet, wo überall Werke kommt im Neuen Testament. Wisst ihr, jetzt wenn man mal herguckt, also gell, ich sage es mal vorsichtig, dann zu sagen, dass Werke keine Rolle spielen. Wir werden nicht durch Werke erlöst. Aber die Werke spielen eine riesige Rolle bei der Beurteilung. Und also, wenn ihr Zeit habt oder euch Zeit nehmen wollt, studiert doch mal hier die Werke. Und ihr werdet erschrecken. Galater 5, 19 zum Beispiel, das Gericht nach den Werken, da kommen wir nachher dazu, dort ist der Sündekatalog, wo die Werke sind. Werke des Ungläubigen sind sündhaft, das muss man einfach sehen. Aber hier sagt die Bibel dann ganz gleich, auf der gleichen Ebene etwas über die Toten und auf der gleichen Ebene etwas über die Lebenden. Und das Meer, das ist das Völkermeer. Das heißt, es sind die Lebenden, es sind die Menschen, die leben zu dem Zeitpunkt. Das Völkermeer oder das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich, also der Hades, der Sheol, dort wo die restlichen Toten sind, gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Das heißt, hier sagt die Bibel praktisch, in Wirklichkeit gibt es mehr Tote heraus, die gar nicht im Totenreich sind. Von Gott her sind sie geistlich tot. Epheser 2, Vers 1. Wenn jemand nicht bekehrt ist, ist er geistlich tot. Dieser geistliche Tod ist letztendlich das, was ihn in die Hölle bringt. Und es kommt von Gott her radikal heraus. Und dann wird etwas passieren. Auf Kommando werden alle Menschen antreten als geistlich Tote, die gelebt haben. Da werden alle Tote, es werden Milliarden sein, die auf der Erde jemals gelebt haben. Da wird jeder auftreten. Da werden sie alle kommen. Da werden viele Bekannte kommen aus der Bibel. Da wirst du Saul sehen, da wirst du Leute gehen, die eindeutig verloren gegangen sind. Du wirst ganz viele Bekannte hier vor diesem großen weißen Thron sehen. Mir nicht zum Glück. Aber ich sag's nochmal als Bildersprache. Da werden sie alle erscheinen. Alle, die Großen der Weltgeschichte. Vor allem Napoleon, die werden alle erscheinen. Alle. Und dann sagt er, jetzt werden sie nach ihren Werken gerichtet. Und ich denke, das muss man sich einfach vergegenwärtigen, was Gott sagt, Römer 2, 6. Wisst ihr, und darum ist das Evangelium kein Gnosis. Das Reich Gottes besteht in Kraft. Im Reich Gottes geht es nicht darum, was wir schwätzen oder was wir tun oder was so halblebig tun, sondern das, was im Innersten vor der letzten Glaubensüberzeugung ausgelöst wird. Und dieses Tun, auch nicht das Schandehalber tun, wo man bloß macht, dass man seine Ruhe, sondern aus dem Innersten, was aus der letzten Überzeugung heraus getan wird als Werk, von Gott her, das zählt. Und der Rest, der fällt unter Römer 2, Vers 6, wo die Bibel ganz klar sagt, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Und dann Vers 8 sagt er, denen, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Das heißt, Gott wird sie richten nach den Werken, es wird alles rauskommen. So wie es beim Gläubigen beim Preisgericht alles rauskommt, so wird beim Ungläubigen beim großen weißen Thron alles auf den Tisch kommen. Da wird keine Ausrede mehr ziehen. Gott wird alles beweisen, absolut alles. Du hast keine Chance. Wisst ihr, aber da die ganze faule Frömmigkeit, die manchmal die Menschen und Gott vorspielt, die wird zerplatzen wie eine Seifenblase. Da bleibt nur übrig, letztendlich was echt ist und da ist nichts Echtes. In dem Gericht wird rauskommen, dass nichts Echtes da war. Man ist nicht im Buch des Lebens geschrieben. Sondern, ich sage es mal vorsichtig, wenn man misst, wenn man sich selber misst oder andere, kann man Galater 5, 19 sehen. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Zügellosigkeit. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streitigkeit, Eifersüchtelei, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und desgleichen, wovon ich euch vorhersage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wenn man das Reich Gottes nicht erbt, erbt man automatisch das andere, nämlich der Pfuhl, Feuersee. Das ist natürlich nicht so, wenn jetzt einmal ein Gläubiger so eine Sünde, zum Beispiel wenn ein Gläubiger mal eifersüchtig ist, das ist zwar aussündhaft, aber das, was hier die Bibel meint, die Werke des Fleisches, dass da jemand drin wirklich lebt, dass der Normalzustand ist. Und wenn man das liest, das ist der Normalzustand dieser Welt. Also, so kenne ich die Welt, ich weiß nicht, wie ihr sie kennt. So ist die Welt, genau so wie es geschrieben steht. Wenn ihr das nicht mehr glauben könnt, müsst ihr was ganz Einfaches tun. Und zwar, macht einmal einen Kurs. Hört euch keine Nachrichten an, lest keine Zeitung, ein Monat. Dass ihr wirklich abgeschottet seid, dass ihr nichts mehr, sogar beeinflusst seid. Und dann noch dieser Monat, dann geht her. Und dann hört euch konzentriert Nachrichten an, dann lest konzentriert Zeitung. Und dann schneidet aus der Zeitung alles raus, was diese Punkte betrifft. Macht eine Liste, zum Beispiel eine Strichliste. Schreibt drüber: Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Okkultismus. Und dann machst du bei jeder Schlagzeile, wo irgendwas kommt, machst du nur einen Haken. Ich garantiere dir, du musst die nach 4 Blatt voll haben, hinten und vorne, bevor du deine Tageszeitung durchhörst. Und da wird dir plötzlich wieder bewusst sein, was für ein Sündenpool diese Welt ist. Das merken wir schon gar nicht mehr, wenn wir dran gewöhnt sind. Das ist das Problem. Also wenn ich vom Urlaub zurückkomme und die Zeitung, also das ist früher mal Freude gewesen, inzwischen ist es keine Freude mehr. Und du hast so einen Pack Zeitungen, und du kannst schon hören, da guckst alle durch, so auf die Schnelle, ja, dann wird es da anders. Und da siehst du diese Sündhaftigkeit, letztendlich, die der Menschen umdreht. Aber was noch wichtig ist, Johannes 5, 21, müsst ihr es einfach nochmals vergegenwärtigen. Er sagt hier: Sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, das ist eine Drückung, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts, das ist der große Weise Thron. Das heißt, es wird jeder auferstehen, es wird jeder hier gerichtet werden nach seinen Werken. Jetzt wir Gläubige, das ist für uns ja der große Trost. Ein Gläubiger braucht ja nie Angst zu haben, aus dem Grund, wenn er vor Gott steht, dann ist was ganz einfach. Johannes 3, 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Das heißt, wir kommen nicht in diesen weißen Thron. Da sind die Gläubigen schon lang beim Herr Jesus und sind gewaschen im Blut des Lammes, sind beim Preisgericht Jesu Christi gewesen, haben mit dem allem gar nichts zu tun, nicht einmal einen Millimeter. Aber die Ungläubigen, die trifft es wirklich hart. Für uns ist da Jesus gestorben. Lest nochmal Jesaja 53. Er trug unsere Schuld. Und erst wenn wir mal die Dimension dessen, was in der Ewigkeit wartet, wisst ihr, manchmal geht es mir kalter Buckel runter. Wenn die Leute sagen, vom absolut Ungläubigen, Gottlosen, der Krebs hatte, jetzt ist er erlöst. Von wegen. Da kommt zuerst mal die Vorhölle. Und nach der Vorhölle die Hölle. Ja, man darf es also nicht unterschätzen. Gut, ich habe es das letzte Mal oder das vorletzte Mal schon in der letzten Bibelstunde gezeigt. Die Werke des Gläubigen werden beim Preisgericht beurteilt. Brauchen wir jetzt nicht mehr ansehen. 14. Wenn wir weitergehen in unserem Text. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Dieser Feuersee. Das Wort See bedeutet See, Teich, Sumpf. Aber auch See, Meer, auch künstliches Wasserbecken. Und das ist übrigens das gleiche Wort wie der See Genezareth. Also dort steht auch das Wort See. Also ein richtiger See. Ein richtiger See. Mit Feuer. Jetzt kommen wir zu etwas. Was passiert in der Hölle? Also ich möchte sagen, darum habe ich ausdrücklich betont, ich möchte nicht spekulieren. Was passiert jetzt hier, wenn jemand in den Feuersee geworfen wird? Das heißt Vers 15, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, wurde er in den Feuersee geworfen. Was passiert? Ich sage es euch ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht 100%. Die Bibel beschreibt jetzt etwas, das bleibt man nur mal ganz nüchtern bei der Bibel. Sie sagt ganz klar, in 1. Thessalonicher 5, dass ein Mensch nach Geist, Seele und Leib existiert. Ein lebendiger Mensch nach Geist, Seele, Leib. Aber jetzt kommt eine Aussage vom Herr Jesus, wo du wieder etwas siehst. Auch scheint die Auferstehung derer zum Gericht anders zu sein, wie die Auferstehung der Gläubigen, vom Körper her. Dort heißt es, 5 Vers 29, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wer wird in die Hölle geworfen? Der Leib. Leib. Körper. Das ist schon mal eine Tatsache. Die Hölle hat mit dem Leib zu tun. Matthäus 10, 28. Hier habe ich, muss mal einen Irrtum korrigieren. Dort heißt es, fürchtet nicht, euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und da hat viele Gläubige hat dann suggeriert, das sei der Teufel. Das ist aber Gott. Gott ist es, nicht der Teufel. Der Teufel ist ein Gefangener in der Hölle, das haben wir doch vorher gelesen. Er ist ein Gefangener. Er wird hier genauso gequält. Und jetzt kommt wieder eine hochinteressante Aussage. Um was geht es in der Hölle? Der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Es geht also in der Hölle um Seele und Leib. Das heißt, die Auferstandenen sind nicht wie die Auferstandenen Gläubige nach Geist, Seele und Leib wiedergebracht, sondern das sind Menschen, die haben Seele, ihr Innenleben, also das, was der Mensch ausmacht, vom Gefühlshaushalt her und vor allem, sie haben Seelenleben und sie haben letztendlich einen Körper, aber sie haben keinen Geist. Vom Geist redet die Bibel nicht mehr. Verderben, das Wort heißt Apolumi. Wenn man es jetzt einmal sieht, das heißt Verderben, zugrunde Richter, Verlierer, Einbüße. Medium in Mittelform heißt umkommen, zugrunde gehen, verloren, dahin sein, umbringen, töten, erlegen, zerstören, zugrunde richten, sterben, getötet werden, in schlimmem Verderben, bei Verwünschungen gefährdet, es ist aus mit mir, entschwinden. Also man sieht, es war Schlimmes, was da passiert. Also dieses Verderben ist etwas Schlimmes. Ich habe es auch nochmal aufgelistet, dass ihr es in Ruhe nachlesen könnt, wo es im Neuen Testament vorkommt. Was heißt hier, er wird sie verderben, er wird sie in dieses Gericht geben, in der Hölle. Wenn wir jetzt wieder sehen, der Hölle geht um Geist, nicht um Geist, sondern um Seele und um Leib. Und dann Markus 9, 43. Und zwar, hier sagt Schrift, wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so habe sie ab, es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Jetzt sagt die Bibel, du! Das heißt, man hat Bewusstsein. Also in der Hölle haben wir Bewusstsein. Der Mensch hat Bewusstsein. Es ist Seele da, es ist Körper da und der Mensch hat Bewusstsein. So weit können wir sie beschreiben. Offenbarung 19, Vers 20. Scheinbar wird der Körper nicht angegriffen durch das, was da passiert, weil es heißt, das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen, die sein Bild anbeteten, die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und wenn man jetzt guckt, Offenbarung 20, Vers 10, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das habe ich das letzte Mal erklärt. Es heißt, in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Hinein in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Das heißt, zum Beispiel, dieses Feuer zerstört diese Körper nicht. Das heißt, das sind schon 1000 Jahre der falsche Prophet und der Antichrist in der Hölle. Der Teufel kommt dann dazu. Und dann kommen die Menschen dazu. Aber da ist der Teufel nicht der Haut der Hölle, sondern das sind alles Gefangene. Aber die Bibel, und das sieht man auch hier, sie beschreibt es nicht, dass es mit dem Leib zu tun hat und dass in der Tangente zum tausendjährigen Reich da was Ähnliches passiert. Das ist Jesaja 66, 24. Das sind jetzt so Stellen, wo einfach Hölle beschrieben wird. Jesaja 66, 24. Dort heißt es, und das ist am Ende vom tausendjährigen Reich. Es ist natürlich schwierig. Es kann sein, da ist bereits Höllefeuer, um die Menschen zu richten. Die Stelle ist ein bisschen rätselhaft, aber ich möchte sie trotzdem lesen. Man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen. Sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Das ist schon am Ende vom tausendjährigen Reich. Und da wird das Gleiche beschrieben, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlöscht, wie von der Hölle. Ich sage, die Bibel deutet nur manche Dinge an. Ich kann heute Abend nicht alle Rätsel lösen der Hölle, möchte ich betonen. Ich will es gar nicht wissen. Ich will bloß eins wissen, dass mein Name in dem Buch steht, das Buch des Lebens, das mit dem nichts zu tun hat. Aber ich kann nicht jedes Rätsel der Hölle lösen. Gott hat es auch nicht gewollt. Jesus hat keine konkrete Aussage gemacht. Er hat nur gezeigt, wie schrecklich der Ort ist, dass er da ist, aber hat keine Aussage gemacht im Sinne von, dass du das jetzt ausmalen kannst, so wie es der Dante gemacht hat, der ja die ganze Hölle-Szenerie da beschrieben hat in der Literatur. Aber jetzt kommt was Interessantes. Jesaja 30, 33. Wie ist die Hölle entstanden? Also ich möchte nochmal betonen, vor dem Sünderfall gab es keine Hölle, vor dem Sünderfall gab es kein Totenreich, da gab es gar nichts. Da war nur Erde, da war Paradies. Und hier sagt Schrift, denn das Tophet, das ist ein anderes Wort im Hebräischen für Hölle. Das Tophet ist längst bereit und für den König ist es hergerichtet. Man hat den Scheiterhaufen tief und weit gemacht, Feuer und Holz sind genug vorhanden, wie ein Schwefelstrom wird der Odem des Herrn ihn anzünden. Das heißt, da geht die Bibel davon aus, dass in diesem Tophet, das Gott es selber anzündet hat. Und er ist auch bloß Bildersprache. Er sagt, ihr müsst euch das vorstellen, wie praktisch ein Scheiterhaufen, wie ein Meer, da ist Holz und Feuer, das vom Schwefel, vom Schwefelstrom in Brand gesteckt wird, lodendes Feuer. Mehr sagt sie nicht. Was sie uns halt sagt, weißt du, jetzt kommen die Leute, ich verstehe die Leute nicht, ich sage es euch ganz ehrlich. Jetzt kommen die Gläubigen, die Allversöhnung vertreten. Und die sagen dann die Leute, weißt du, das ist alles gar nicht schlimm. Gott ist barmherzig. Er wird dich nach 50.000 Jahren aus der Hölle rauslassen. Ich sage es mal ganz hart. Ich bin Feigling, wenn es zum Zahnarzt geht. Wo ich jeden Heldenmut verliere, ist, wenn ich auf dem Stuhl sitze. Dann muss ich noch liegen, dass ich nicht wehre. Kann schon bloß äußerlich offen. Ich finde es schon hinterhältig, wie das gemacht ist. Du bist völlig ausgeliefert. Du liegst so, dass du dich eigentlich nicht wehren kannst. Ich habe mich einmal gewehrt, hat aber der Bohrer in die Lippe gesetzt, bis zum Ausschlag, dass ich aber verarztet werden muss. Das heißt, ich habe dann einmal, also ich habe herrliche Erlebnisse mit dem Zahnarzt, da habe ich ihn gebeten nach dem Erlebnis, ob er mich nicht einspritzen möge, ob er das nicht gern tun würde. Und das war ein Zahnarzt alter Schule, der hat dann gemeint, ob ich noch normal sei, er kann ja gleich einen Krankenwagen holen. Also das war so ein bisschen härter. Aber jetzt möchte ich nur eins beschreiben. Wisst ihr, diese Schmerzen beim Zahnarzt, die sind ja nicht weltbewegend, aber es tut schon weh, oder? Wisst ihr, wenn ein Mann, ein gestandener Mann oder ein Mensch, Frauen sind ja unempfindlich, das ist aber nicht ihr Verdienst, sondern für ihre körperliche Fähigkeit, für die Geburt sind sie nicht so schmerzempfindlich, ich möchte auch mal betonen, damit da keine falsche Idee kommt. Es ist einfach eine Tatsache, dass der Mensch es als schrecklich empfindet. Ich habe Untersuchungen beim Arzt über mich ergehen lassen müssen, da wo ich so lange krank war und keiner wusste, was ich habe, dass ich vor Schmerzen nicht mehr gerade stehen konnte. Ich war verkrümmt vor Schmerzen. Es war was Furchtbares. Und die Schmerzen sind in der Regel, weil der war ja auch einigermaßen noch barmherzig, die sind nicht länger wie eine Minute oder zwei gegangen. Ich bin ja fast kaputt gegangen dran. Wisst ihr, jetzt kommen Kreise, die spekulieren, was mit der Hölle sein wird und sagen, ach weißt du, die Schmerzen sind bloß 50.000 Jahre. Wir müssen sagen, liebe Leute, wo sind wir denn? Also ich möchte nur mal eins sagen, die Bibel beschreibt die Hölle einfach als ein Ort des Schreckens, des absoluten Schreckens. Und sie erlaubt uns nicht, darüber zu spekulieren. Ich möchte das mal in aller Härte so stehen lassen. Das ist auch der Grund, warum ich jede Spekulation über diese Dinge ablehne. Und sage ich alles bloß, ich sage es mal so, Spekuliererei, weil ihr wisst es nicht, ihr wart nicht drüber. Ihr habt keine Ahnung, aber wir werden es sehen. Bloß wenn man es sieht, ist es zu spät, das ist das Problem. Man ist zu spät. Also, wisst ihr, die Leute haben dann ein großes Sendungsbewusstsein, die machen alle verrückt mit der Lehre. Ich muss immer sagen, das Ding ist so schrecklich, da brauchen wir gar nicht spekulieren, brauchen wir gar nichts machen, es ist furchtbar. Die Bibel sagt, hinein in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Einfach sehr. Was mir jetzt nochmal wichtig ist bei der ganzen Sache, bei allem diesem Schrecklichen, gibt es eben für den Gläubigen trotzdem etwas Trostreiches. Und zwar, das ist der zweite Tod. Jetzt kommen sie dann manchmal und sagen, ja, aber es heißt doch in Offenbarung 21, der Tod wird nicht mehr sein. Aber danach steht halt die Offenbarung 21, 8, draußen sind. Also wenn wir die Bibel ernst nehmen, auch chronologisch, auch in der Ewigkeit, dann sind halt trotzdem draußen. Das müssen wir einfach sehen. Also ich möchte bewusst hier jede Spekulation abwürgen, möchte euch auch raten, lasst euch mit den Lehren nicht ein. Sagt den Leuten, du, lass mich in Ruhe, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das, was geschrieben steht, reicht, und wir haben einen Auftrag von Gott, was wir tun sollen. Wir haben nicht den Auftrag zu spekulieren über diese Lehre. Das müssen wir ganz nicht tun sehen. Also ich denke, an dem Punkt machen wir uns bloß verrückt. Ich habe Gläubige gesehen, die sich nur noch um das gedreht haben, die sind dann, mit denen konntest du nichts mehr anfangen. Ich habe andere Gläubige gesehen, die haben das nur noch abgewehrt. Mit denen konntest du genauso gut nichts mehr anfangen, weil die nur noch um das gedreht haben. Ich sage immer, leg das weg. Das Ding ist von sich aus, von der Beschreibung, so furchtbar, es reicht vollständig. Zeig den Menschen, was hier Furchtbares ist, und es reicht. Du brauchst nicht spekulieren. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir gehen nicht über das Geschriebene hinaus, wir predigen das, was geschrieben steht. Und in diesem Rahmen spielt sich das alles ab. Was jetzt hier ganz wichtig ist, das Kriterium ist das Buch des Lebens. Und das ist das Trostreiche für uns Gläubige. Ich lese dazu Daniel 12, Vers 1. Hier haben wir jetzt nochmal Israel. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, denn es wird eine Zeit der Not sein, wie noch keine war, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Das ist die große Trübsal. Aber zu jener Zeit soll dein Volk gerettet werden. Das ist die Annahme Israels im tausendjährigen Reich. Ein jeder, der sich im Buche eingeschrieben findet. Jetzt sehen wir was Interessantes. Im Buch des Lebens sind nicht nur die Gläubigen, die wiedergeboren sind, eingeschrieben, sondern auch der Überrest Israels. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also der Überrest Israels ist eingeschrieben. Jesaja 4,3. Ich denke, es ist ja wichtig, dass wir die richtige Sicht von Israel haben. Die ganze Welt ist gegen Israel. Die ganze Welt sieht Israel falsch. Wir müssen die richtige Israel-Sicht haben. Das gehört auch dazu. 4, Vers 3. Und zwar, Jesaja ist hier, ich soll sagen, fast wie eine kleine Offenbarung als ganzes Buch. Hier heißt es, es wird geschehen, jeder übrig gebliebene in Zion, also das ist der Überrest, die, wo sich bekehren, wenn der Herr Jesus wiederkommt, und jeder übrige Lass in Jerusalem wird heilig heißen, jeder, der unter die Lebendigen eingeschrieben ist in Jerusalem. Das heißt, die sind auch eingeschrieben. Also im Buch des Lebens sind der Überrest Israels, die sich dann bekehren, plus alle Gläubigen. Aber damit ist schon klar, auch Jude, die sich nicht bekehren, gehen verloren. Ich will es klar betonen. Die Lehre, die manche Missionswerke hatte, dass Israel nicht missionieren darf, das ist eigentlich grausam. Das ist etwas Grausames, wo man am Volk Gottes das Heil vorenthält. Sie braucht Jesus genauso wie wir. Und ohne der Herr Jesus geht sie genauso verloren. Das ist gar keine Frage. Das Volk hat natürlich die Verheißung. Diese Staatsgründung 1948 ist ein Stück der Prophetie. Was jetzt passiert, dass sich alle Völker geschlossen gegen Israel stellen, ist auch ein Stück Prophetie. Dass die Zeitungen und die Medien und auch die Politiker und alle, die damit zu tun haben, lügen, dass sich die Balken biegen, ist auch entzündet. Wir müssen das ganz nüchtern sehen. Aber etwas halten wir fest. Israel ist und bleibt das auserwählte Volk. Und der Überrest ist genauso wie die Gläubigen eingeschrieben im Buch des Lebens. Sie werden sich bekehren. Das ist der Zweitling. Da wird der Geist nochmals ausgossen. Die erleben die richtige Wiedergeburt. Das ist gar keine Frage. Aber ich möchte nochmals das einfach zeigen, dieses Offenbarung 21, Vers 8. Also selbst als noch der Himmel in seiner wunderbarsten Art beschrieben wird, heißt, den Feiglingen, Ungläubigen, mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern wird ihr Teil sein in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das heißt, es wird schlimm sein. Und dann sagt sie in Offenbarung 21, 27, und zwar, es wird niemals jemand in sie eingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel oder Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Also ich sage nochmal, das ist praktisch das Gegenteil, wo sie dann von der positiven Seite ausredet, wo sie sagt, wer kommt in den Himmel? Man sagt die Bibel hier eindeutig, nur die im Buch des Lebens geschrieben sind. Und dann Offenbarung 22, 15, draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Das ist ja der Schlusspunkt. Das heißt, da zeigt die Bibel mit dem ganzen Ernst, was hier passiert. Wenn man jetzt vor dem Hintergrund den Text nochmal liest, dann muss man sehen, da sieht man erst, wie brutal das ist. Aber gleichzeitig sieht man, wie herrlich es ist, dass wir zur Offenbarung 21 gehören, dass wir nämlich in den neuen Himmel, in die neue Erde dürfen. Wir dürfen in diesen neuen Bereich. Wir sind von dem verschont. Wenn man das sieht, Was muss dann ein Gläubiger beginnen, dankbar zu sein, mal Jesus gegenüber? Was muss dann ein Gläubiger bis in die tiefste Seele beginnen, dem Lamme zu folgen? Und wenn du siehst, dass die Gläubigen das nicht tun, dadurch erkennt man, dass sie gar nicht begreifen, vor was sie erlöst sind. Sie begreifen gar nicht, was für eine Gnade es ist, dass sie da Jesus gefunden haben, dass sie gewaschen sind im Blut des Lammes. Das begreifen sie gar nicht in der Tiefe. Und das ist der Grund, warum die Gläubigen nicht nachfolgen. Aber ich möchte nochmal betonen, es geht um das, ihr habt seit die Kirche lieb gesehen. Oder Erweckungslied. Die haben es gewusst. Es geht letztendlich darum, ob man im Buch des Lebens ist oder ob man nicht drin ist. Ob man im Himmel ist oder in der Hölle. Aber ich will nochmal betonen, auch über Himmel. Ich hab schon Verkündigungen gehabt über Himmel. Ich habe Verkündigungen gehabt über Hölle. Mir ist aufgefallen, einfach bei der Vorbereitung, auch über den Himmel macht die Bibel an einem bestimmten Punkt keine Aussage mehr. Wir sollen auch nicht über den Himmel spekulieren. Wir sollen nicht über die Hölle spekulieren, sondern so stehen lassen, wie es geschrieben steht. Wir können mit unserem kleinen dreidimensionalen Hirn diese Ewigkeitsdinge in der Tiefe gar nicht erfassen. Da haben wir kein Organ dafür, kein Ader. Darum nimmt Gott ja immer die Bilder. Das sind lauter Bilder, wo er es in Bildern beschreibt, damit wir es fassen können. Wenn man dann fragt, was machen wir im Himmel, muss ich sagen, dumme Frage, guck, dass du hinkommst. Was interessiert das ein Mensch, was er im Himmel macht? Wenn es schon so dumm fragt, dann muss ich sagen, ich stirb's 2 Grad, kannst du von mir ein bisschen Erfechtung haben, also wenn es der 2 ist. Wisst ihr, das Problem ist, wenn es einem Menschen zu wohl wird, fängt er an zu spekulieren. Und was mir einfach aufgefallen ist, auch bei den letzten Dingen, die Bibel beantwortet mir nicht jede Frage. Sie lässt sie bloß in ihrer ganzen Brutalität alles stehen. Das steht im Raum. Und wir können es nicht wegdiskutieren. Aber zum Beispiel, ich weiß bis heute nicht, und ich kriege es auch nicht raus. Wir werden das sehen, wenn wir studieren. Was sind das für Leute auf der neuen Erde? Sagen wir, etwas ist klar. Israel hat immer irdische Verheißung. Also immer, wenn es irdisch geht, geht es um Israel. Das neue Jerusalem ist klar. Die Jerusalem ist der Erstling, das ist die Gemeinde. Der Himmel ist klar. Das ist der Zweitling? Überhaupt keine Frage. Sind die Wiedergeborenen? Vermutlich ist auf der neuen Erde sind die Gläubigen des alten Bundes, weil die hatten bloß eine irdische Verheißung. Aber die Bibel sagt es nicht. Das kann man nur folgern. Das heißt, wir wissen nicht alles. Wir werden nicht alles wissen. Aber das, was wir wissen müssen, das wissen wir. Und zum Beispiel, dass man die Menschen sagen müssen, es gibt ein furchtbares Gericht vom großen weißen Thron. Es gibt eine furchtbare Hölle und gerettet wird nur der gewaschen ist im Blut des Lammes, weil im Buch des Lebens eingeschrieben ist. Das ist unsere Botschaft. Wenn die Gläubigen mal nicht mehr wissen, was man denen draußen sagen müssen, dann muss man wieder klar sein, man muss ihnen das sagen, man muss auch das die Kinder sagen. Kindgerecht, bloß. Das ist auch für die wichtig. Wisst ihr, wir dürfen nicht aus dem Herrn Jesus einen Helfer machen. Er ist kein Helfer, er ist ein Retter. Nicht auch der Helfer, aber er ist zuerst einmal der Retter. Er ist der Retter. Unser Erlöser. Und das ist wichtig. Das müssen wir den Menschen sagen. Wenn Menschen verzweifelt sind in ihrer Sünde, müssen wir ihnen nochmals klar machen. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott hat die Tür offen für jeden Menschen, nur muss er kommen. Aber Gott hat die Tür offen. Es gibt keine Prädestination, dass jemand vor grundlegender Welt zur Hölle bestimmt ist. Das ist unmoralische Lehre, den ich habe. Das unterstellt, dass Gott unmoralisch ist, jemand in die Hölle wirft, ohne dass er eine Chance hat. Gibt's nicht. Sondern es ist hier so. Gott will, dass alle gerettet werden. Wenn sie nicht alle retten lassen, ist was ganz anderes. Gut, ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken. Einfach und direkt, dass du mich und dass du uns von der Hölle erlöst hast, dass wir diesen Ort nicht müssen, wenn wir gewaschen sind mit deinem kostbaren und teuren Blut. Ich möchte da die Geheimnisse nicht mehr eindringen, als der Worte sagt, aber ich möchte diese ganze schreckliche Heiligkeit, die sich hier zeigt, dieser Schrecken, den möchten wir doch nicht vergessen. Und wenn wir heilig ernst die Menschen sagen, dass es hier um alles oder nichts geht, um eine Ewigkeit. Erbarme dich und ich danke dir einfach nochmals für dein kostbares und teures Blut, dass wir erlöst sind, dass wir gewaschen sind, dass wir frei sind, dass wir dir, dem Lamme, folgen darf und wohin du gehst und dein Weg geht in den Himmel. Danke dir einfach für diese große, ungeheure Erlösung, die wir nicht verdient haben. Lass auch in unserem Bewusstsein wirklich eingeprägt sein, dass wir mit wirklicher Dankbarkeit dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Amen.
Amen.
Amen.